Das Vertrauen zum Werner Gregoritsch als Trainer und als Person hat damals nicht mehr gepasst. Es ist ein Irrsinn, für einen Spieler über 100 Millionen zu bezahlen. Das ist Monopoly.
Für mich klingt es nach der größten historischen Fehlentscheidung des Vereins.
Die Großen, die 78er-Generation, Brunner, Betze, Prohaska, Krankl, die natürlich auch Kategorie weiter waren, die haben sich schon Geld schaffen können. Heute muss ich sagen, mit dem VAR, das ist ja die schlimmste Erfindung in Wahrheit, weil wenn du dich freust und dann musst warten 3-4 Minuten, dass du freien kannst, vor allem im Nationalteam war das ganz, ganz schwierig.
Kein normaler Verein würde den Gregoritsch gehen lassen. Also das riecht ja nach einer Intrige. Also was ist da wirklich passiert damals? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Ballsport-begeisterten Podcasts Mensch Merkur. Ich freue mich sehr auf die heutige Episode, natürlich auf unseren heutigen Gast. Er ist in seiner Zunft, in seinem Fach, ja, nicht unerfolgreich gewesen. Wenn man die Bescheidenheit weglässt, könnte man sagen, er hat mittlerweile Legendenstatus erreicht, definitiv. Aktiv sehr erfolgreich, dann natürlich im Trainergeschäft Geschichte geschrieben, auf Clubebene im Nationalteam als U21-Chef und er ist, das darf man erwähnen, gemeinsam mit seinem Sohn Michael, der ja auch aktiv international sehr erfolgreich ist, im Nationalteam eins der ganz erfolgreichen Vater-Sohn-Duos in der österreichischen Fußballgeschichte. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Werner Gregoritsch.
Danke für die Vorschusslorbeeren und ich freue mich auch, dass ich da heute bei diesem Podcast dabei sein kann.
Eigentlich nur faktenbasiert bis jetzt. Wir werden ins Detail gehen, wir haben viel zu besprechen. Die Saison ist vorbei, die WM steht an. Wir werden reden über deine Lebens- und Leidensgeschichte. Alles, was bis jetzt passiert ist, da ist viel passiert. Wie geht es dem Fußball? Wie steht es ums Niveau? Wo geht die Reise hin? Wir beginnen aber mit einer kleinen Fragerunde, wenn es okay ist. Wir bitten um intuitive, kurze Antworten und starten los. Erste Frage: Mattersburg, Kapfenberg oder Linz?
Aufgrund der Beziehung zum Präsidenten Kapfenberg.
Direkte Emotion oder kühle Analyse?
Direkte Emotion.
Motivation oder Disziplin?
Beides.
Sind Fußballer heute sensibler als früher?
Absolut, weil ja der Mensch durch das Umfeld sehr gläsern geworden ist.
Arnautovic oder Alaba?
Alaba.
Welcher Spieler hatte auf dich als Trainer den größten Einfluss?
Kübauer und mein Sohn.
Wer hat die bessere Schusstechnik, Werner oder Michael?
Er hat längere Füße. Also muss ich sagen, der Michi, vor allem weil er einen rechten Fuß auch hat, den habe ich maximal zum Geld abholen gehabt.
Kaffee oder Bier?
Kaffee.
Knifflige Frage. SK Sturm Graz ist?
Eine sehr erfolgreiche Mannschaft seit mehreren Jahren und das erfordert natürlich Respekt.
Welche Eigenschaft bei Spielern magst du gar nicht?
Unehrlichkeit, Undiszipliniertheit und zu viel selbstsüchtig zu sein.
Wie oft hast du in der Kabine geschrien? Hast du mitgezählt?
Ich glaube einmal. Okay. Boah, bei Spiel, nein, es ist so, maximal. Das ist sicher, das hat auch zu mir gehört, meine Emotionen freien Lauf zu lassen. Aber es war immer so, dass ich versucht habe, nicht beleidigend zu sein. Und das maximal das Wort Eierschädel gefallen ist, was aber dann natürlich im Endeffekt heute, wenn ich nachdenke, sehr viel gefallen hat.
Welche Mannschaft war die unangenehmste zu trainieren?
Eigentlich gibt es da nichts Besonderes, aber es war sicher mein erster Einsatz, das heißt den GRK, weil es von der Qualität her weitaus mehr erfordert hat. Das war im Jahr dann 2000, wie ich dann Cupsieger geworden bin, nach 2 Monaten. Aber es waren so viele Persönlichkeiten, die natürlich sehr viel Verständnis und auch Einstellung gebraucht haben, für eine Mannschaft zu bilden.
Diesen Rat habe ich nie befolgt.
bleib ruhig und sag nicht immer das, was du denkst.
Das mache ich, wenn ich nicht einschlafen kann.
Bin in meinem Brotberuf Deutschlehrer und habe natürlich gelernt, auch von meiner Mutter schon mit 5, 6 Jahren zu lesen. Und dann nehme ich den Kindle, da habe ich sehr viele Bücher oben und beschäftige mich dann mit dem Buch und kann dann natürlich auch das genießen und auch dann wieder einschlafen.
Letzte Frage, Clubfußball oder Nationalteam?
Beides in meiner Karriere zur Hälfte, 13 Jahre Nationalteam, 12 Jahre Vereinsfußball und beides sehr, sehr sag ich mal, geil, um in der jungen Sprache zu bleiben. Im Endeffekt kann man das so nicht beurteilen.
Sehr gut. Das war der härteste Part. Das heißt, ab jetzt wird es lustig. weil du es erwähnt hast, vielleicht bevor wir ein bisschen schauen auf deine Karriere und deinen Werdegang. Du hast es erwähnt, ich habe es am Anfang nicht vergessen, aber zumindest nicht dezidiert ausgesprochen. In Zeiten, wo man das Gefühl hat, heutzutage, dass halt viele Trainer zwischen steril und leblos ein bisschen den Unternehmensberater geben, warst du ja jemand, der seine Emotionen sehr direkt verbreitet hast. Würdest du heute noch Trainer sein, würdest du das versuchen zu ändern, aufgrund vieler Faktoren, die halt heute eine Rolle spielen, von Social Media bis, oder sagst du, die Grundpersönlichkeit von Werner Gregoritsch, die hat sich nicht verändert und die brauchen die Spieler genauso gut wie damals?
Ich glaube, dass dieser Mittelweg sehr wichtig ist. Du musst da natürlich Autorität haben, Spieler erkennen sofort, ob sie nur benutzt werden und dass alles darauf ausgeht, was ein Trainer Erfolg hat. Das ist für mich einmal eines der wichtigsten Dinge, dass du authentisch bleibst. Ich wäre nie ein Hitzfeld-Typ gewesen oder wäre nie ein geworden. Und eines der größten Auszeichnungen für mich war in einem Trainingslager in Spanien, wo dann der Hoteldirektor, der Spiel gesehen hat, zu mir gesagt: "You are Simeone von Austria." Und das hat mich natürlich auch immer wieder bewegt. Und es war so, dass ich glaube, dass jede Mannschaft Persönlichkeitsstrukturen von einem Trainer hat. Ob du ängstlich bist, ob du mutig bist, ob du emotional bist, ob du kommunikativ bist, ob du eine Mannschaft haben willst oder gute Einzelspieler. Und ich glaube ganz einfach, das Schönste ist dann, wenn du Jahre später Spieler triffst oder wenn die Spieler Erfolg haben und sie schreiben dir dann zur späten Stunde oder singen hinein und huldigen dich noch in einer gewissen Art und Weise, Kregerl und Feier. Mhm. Das macht schon Riesenspaß, weil mein Ziel war immer der Mensch zuerst. Also immer den Menschen zu 100% Leistung zu bringen und als Mannschaft sich zu freuen, etwas erreicht zu haben. Ich glaube ganz einfach, der Sozialeffekt und die Sozialkompetenz, wie sie bei Mannschaftssportarten gegeben ist, ist überragend, vor allem in der heutigen Zeit, ein ganz wichtiger Faktor.
Ja, wir haben es im Vorgespräch kurz erwähnt, du hast ja gesagt, es gibt diesen fachlichen Part, ne? Wie versteht man Fußball auch technisch, aber es gibt ja den psychologischen Part, wie sehr, wie du erwähnt hast, kannst du Menschen oder Spieler begeistern und wie sehr dringst du ein, auch in den Kopf und in das Herz dieser Spieler. Und du hast gesagt, dieser Part, dieser psychologische, wird teilweise nicht immer ganz so nach oben priorisiert, oder? Wie nimmst du das wahr?
Ja, es ist ja unglaublich, wie die Fluktuation vom Trainerjob mittlerweile geworden ist. Also zu meiner Zeit waren es 1,5 Jahre bis 2 Jahre, wo du einen Job gemacht hast. Da hast du noch die Amateurmannschaft angeschaut, was dann gesagt hast, vielleicht kann ich da was noch irgendwie herausformen. Aber es ist mittlerweile so, dass die Trainer zum Teil, glaube ich, nur mehr ein Dreivierteljahr bis ein Jahr Zeit haben. Wenn ich jetzt das Beispiel von Dani Beichler, der Schüler von mir war, ja, in der Sportabschule, dann denke, der wird dann ins kalte Wasser geworfen und im Endeffekt hat man ihn eigentlich wirklich in einer gewissen Weise viel zu früh diese Verantwortung gegeben. Ich glaube, dass es ein guter Trainer werden kann. Man hat sehr viel Positives gehört im Jugendbereich, wo er trainiert hat. Aber es ist so, dass man ganz einfach schon sagen muss, dass der Trainerjob immer steriler wird, dass die Trainer immer funktionieren, immer die Außendarstellung ist entscheidend. Ich sage immer wieder, heute ist nicht mehr das, was im Paket drinnen ist, wichtig, sondern wie die Außendarstellung da ist. Das heißt also, wie das Backerl zusammengebaut worden ist. Und darum muss ich sagen, ich glaube, dass dieses Authentische und dieses auch Fehler zu machen, dem er emotional ist, einfach dazugehört. Davon lebt der Fußball. Und meine Devise war immer, dass ich eigentlich kerzengerade Dinge angesprochen habe. Man muss einfach auch ein Konfliktmensch sein. Das heißt, du musst auch Konflikte lösen, sondern nicht abschieben, beispielsweise auf den Co-Trainer, wenn da was nicht passt. Für mich waren die schwierigsten Dinge in meiner Karriere, einem Spieler zu sagen, dass er nicht dabei ist oder dass er auf der Bank sitzt. Vor allem im Nationalteam war das ganz, ganz schwierig, weil die mit so einem Herz dabei waren. Also bei uns war es so, dass, und speziell auch im A-Team sieht man es, dass natürlich der Stolz, österreichischer Nationalspieler zu sein, sehr, sehr groß geworden ist.
Wie strikt warst du, weil aktuell, eben gesagt, die Meisterschaft ist zu Ende beim letzten Spiel. Also es gibt Teambesprechungen, der Spieler kommt um eine Minute zu spät. Würdest du den bestrafen und sagen, okay Freund, du bist nicht mehr in der Startausstellung? Ist ja passiert, angeblich.
Bei jungen Spielern, die natürlich auch lernen müssen und die natürlich diese Disziplin nicht mitbringen, ist es sicher wahrscheinlich auch einmal ermittelt, dass man das dann durchzieht. Es gibt solche Trainer, vor allem wenn man dann so und so eine Situation hat, wo die Spieler relativ disziplinlos am Platz agieren, weil alles, was außerhalb am Platz passiert, ist auch innerhalb des Platzes. Wenn du, ich finde immer sehr schlecht, wenn halt Spieler zu spät kommen, weil sie ja den Respekt der Mitspieler im Prinzip nicht wahrnehmen. Das heißt also, ich komme einfach pünktlich, weil die Mannschaft wartet. Und das ist für mich ein wichtiger Faktor. Aber es passiert schon, dass ein Spieler mal verschlauft oder dass er auch Fehler macht. Spieler dürfen auch Fehler machen. Auf dem Platz und auch daneben. Und darum muss man da sehr, sehr abwägen, welche Maßnahmen man dann setzt. Also ich bin jetzt grundsätzlich der sagt, ja, wenn einer eine Minute oder fünf Minuten spät kommt, da gibt es ja dann noch auch diese Vereinskasse oder die Spieler haben ja dann auch ihre eigenen Regeln. Das finde ich gut. Ganz wichtig ist, wenn es eine Mannschaft selbst regulieren kann. Das ist ein wichtiger Faktor.
Dann schauen wir kurz hinter die Legende Werner Gregoritsch, wie alles begann sozusagen. Und wenn ich richtig recherchiert habe, war es ja bei dir so, es war ein harter Einstieg. Du hast ja sozusagen den Weg zum Fußball selbst erkämpft. Es gab jetzt wenig Support, weder emotional, finanziell noch in irgendeiner Form dann auch fußballerisch. Jetzt im Nachhinein sagst du, das war eigentlich eine gute, harte Schule, um das Leben kennenzulernen und mich selbst sozusagen in diese Richtung zu bewegen. Oder sagst du, hätte ein bisschen mehr Schub gekriegt, hätte was richtig Gutes entstehen können.
Ja, ich glaube, es passt ganz einfach zu meiner Person, dass ich ganz einfach nie, sage ich mal, Menschen gebraucht habe, um etwas zu erreichen, sondern dass die einfach Beihilfen waren. Man hat mir das erkannt. Ich habe zum Beispiel mich nie bei einem Verein beworben. Ich bin ganz einfach oder beim Nationalteam immer angerufen worden. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Bestätigung. Ich habe keinen Berater braucht, der mir da ins Spiel bringt, sondern ich habe das immer selbst zusammengebracht. Für mich ist eins wichtig, wenn man spricht von Jugend. Ich habe eine wunderschöne Jugend gehabt. Ich bin bei meiner Oma und Mutter aufgewachsen, keinen Vater gehabt. Habe ein schönes Nest gehabt, vielleicht zu sorgsam von den Frauen. Aber ich kann mich erinnern, ich habe damals Fußball durch die Nachbarn, ich bin in Eckenberg aufgewachsen, aber auch viele Grünflächen waren dort. Auf der Straßenbahnwiese kann ich mich erinnern, haben wir dann dort immer gespielt. Und ich muss sagen, das sind so Momente, die zum Teil weitaus schöner sind als wie das, was man verdient, was Geld mitbringt. Ich habe immer gesagt, es gibt eine Waage. Umso mehr Geld, umso weniger Menschlichkeit und umso weniger Geld, umso mehr Menschlichkeit. Und das hat mir natürlich auch immer eine Freude gemacht. Ich habe nie einen Spitzenverein trainiert. Ich habe mehrere Möglichkeiten gehabt. Mir war immer wichtig, die Menschlichkeit und auch das Menschsein mit den Spielern, mit den Funktionären. Und da habe ich natürlich schon auch geschaut, wenn du das Alpha-Tier bist, das heißt, wenn du in der Verantwortung stehst, habe ich natürlich auch Dinge gemacht und auch Entscheidungen getroffen, die nicht populär waren oder die natürlich manchen wehgetan haben. Aber das war nicht aus persönlichen Gründen, das ist ja nicht gemacht habe, sondern weil ich mir einfach gedacht habe, es ist für den Erfolg und für die Mannschaft wichtig. Was für mich entscheidend war, ich habe schon, meine Frau hat mir das dann immer gesagt, hör auf bitte, Mensch, ärgere dich nicht gegen meine 5-Jährigen und gegen einen 10-Jährigen Sohn. Wenn ich da verloren habe, habe ich mich auch geärgert. Und das ist etwas, was ich glaube, wenn du heute den Willen hast, nicht hast, erfolgreich zu sein und zu gewinnen, dieses Gen, dann kommst du nicht ganz nach oben.
Aber warst du als Heranwachsender auch schon Alpha? Oder wie kann man sich den jungen Gregoritsch vorstellen?
Nein, ich war schon unsicher, weil speziell also in der Pubertät, ich habe keinen Schutz gehabt von meinem Vater, ich habe nicht gewusst, wie ein Mann sich zu verhalten hat. Mehr oder weniger waren das nur die Lehrer. Manche Lehrer sind meine Ziehväter geworden, die Trainer zum Teil waren Ziehväter. Und ich habe immer gesagt zu mir, ich möchte, wenn ich mein Vater bin, anders agieren. Klar, wenn du Trainer bist, hast du wenig Zeit, aber in der Zeit, wo ich mit meinen Söhnen zusammen war und das Glück gehabt habe, auch meinen Sohn trainieren zu dürfen, war es ein wunderschönes Erlebnis. Und wir haben heute ein Familienkonstrukt, wo ich sage, jeder weiß und sieht, dass wir total zusammenhalten. Meine Frau hat sehr viel Wert gelegt, dass immer alles ausgesprochen wird, wenn was nicht passt. Und das haben wir auch zu viert, oder auch Entscheidungen, wo der Michi dann noch ins Ausland gegangen ist, wo auch klar, dass er zuerst die Matura macht und dann geht. Das sind Dinge, die ganz einfach dazugehören. Für mich war es halt so, dass ich natürlich, was Fußball anbelangt, durch die Weltmeisterschaft 1966, da war ein gewisser Eusebio, der hat mich fasziniert, nicht der Pelé, sondern der Eusebio war damals eine Sensation. Und auch die deutschen Spieler waren da für mich so gewisse Vorbilder, die in mir dann gewachsen sind. Und ich habe mich auch recht gut selbst beschäftigen können. Wir haben so an der Hauswand, habe ich heute halt Tennisbälle genommen und habe dann immer dagegen gespielt, leider nur mit dem linken Fuß, der rechte war wirklich eine Katastrophe. Aber ich glaube, dass ich ganz eine gute Technik, Schusstechnik und auch diese Ballbehandlung gelernt habe, weil ich nur mit kleinen Bällen da gespielt habe. Und deswegen sage ich nochmal, ich bin also sehr froh, wie ich aufgewachsen bin. Ich war dann im Bischöfling-Gymnasium, habe dort im Seminar, also ein humanistisches Gymnasium, habe sehr, sehr viel was Menschsein und was sehr viel diskutiert, was Humanität anbelangt. Da bin ich sehr froh, dass ich auch die Schule besucht habe und bin auch sehr gläubig. Ich bin kein praktizierender Katholik, aber ich muss schon dazu sagen, ich bin der Meinung, dass es etwas Höheres gibt, egal welchen Namen. Und wir sagen Gott, manche anderen sagen.
Du sagst Fußballgott, oder?
Fußballgott. Ich glaube auch, dass der dazugehört. Es gibt nichts, was du erreichst, wo du sagen kannst, ich bin der Alleinverantwortliche oder bin der Hauptverantwortliche. Es ist immer so, dass es muss passen, die Mannschaft zum Trainer und umgekehrt, und es muss das ganze Umfeld passen. Und ich habe das erlebt, Beispiel mit Mattersburg, das war sensationell, muss ich sagen, von der Emotion. Und mit Kaffenberg, wo man...
Diese Emotion war die im jungen Gregerl auch schon drinnen, und war Fußball damals in jungen Jahren ein Weg, das irgendwie auch so ein Ventil zu finden, das abzulassen?
Ich war eigentlich ein lieber Bub, haben sie mir gesagt. Okay. Ich war aber so, dass ich eigentlich sehr sensibel war und dass ich sehr unsicher war in vielen Dingen, wo ich ja niemand gehabt habe, kein Vater, wo mir das geredet hat. Und was dann für mich wichtig war, ich habe dann natürlich immer Error und Trial, das heißt, also ich bin 10-mal angerannt und beim 10. Mal bin ich draufgekommen, das geht oder geht nicht so. Das hat sich dann mit dem Alter ein bisschen gelegt, aber für mich war wichtig, dass ich eigentlich, und da bin ich sehr stolz, dass ich viele Dinge erlebt habe, natürlich auch in gesundheitlicher Hinsicht, wo ich sagen muss, es waren wenige, die du gebraucht hast, die dir helfen, sprich Familie, aber ich habe immer meinen Weg gefunden, weil ich ein positiver Mensch war, immer ans Positive gedacht habe und sagen kann, speziell im Fußball, ich war immer überzeugt, wenn ich dann eine Mannschaft übernommen habe, aber ich war überzeugt, dass ich das erreichen kann. Und da habe ich danach, muss ich sagen, 150% gegeben.
Das heißt, du warst immer mehr Arbeiter als Talent? Oder wie war da die Anteiligkeit zwischen Talent und harter Arbeit, die du investiert hast, auch als Spieler?
Ich glaube, dass ich ein sehr guter Fußballer war, was die Technik mit dem linken Fuß anbelangt hat, was die was die Qualität hat. Ich habe einen Vorteil gegenüber meinem Sohn, der ist überall besser, bis auf eins, ich war immer schneller wäre. Und das war so, dass ich das natürlich auch immer genutzt habe. Ich war eigentlich ein Spieler, der nicht den Ball am Fuß hat, sondern tief gegangen ist. Aber durch das, dass ich eigentlich ein gutes Schusstraining mir erworben habe in jungen Jahren selbst, habe ich eigentlich immer das Tor getroffen. Egal von welcher Seite, man hat gesagt, der schießt schon wieder von der Winchester-Ecke und trifft das Tor, aber es war leider kein Tor, weil der Tormann dort gestanden ist und da habe ich mir auch keine Freunde gemacht bei meinem Mitspieler, wenn der da mitten gewartet hat. Also da war ich schon Egoist, aber generell glaube ich schon, dass ich ein talentierter Spieler war, dass ich wirklich, zum Beispiel in der Jugend war es so, dass ich mit dem GRK wirklich 5 Jahre lang immer um die österreichische Meisterschaft gespielt habe und dass wir Steinkogler Gerd auch zu nennen, wir beide haben sicher, schätze mal, immer jeder Saison zwischen 70 und 100 Tore gemeinsam gemacht. Also wir gegen kleinere Mannschaften gespielt haben, Grazer Meisterschaft, und das war ein Erlebnis und hat Selbstvertrauen gegeben, was mir dann darüber hinweg geholfen hat, wie ich dann in die erste mit 16, 17 Jahren war ich auch schon in der ersten dabei. Stessel Hermann war mein erster Trainer. Aber ich war eins, weil ich habe mir recht wenig was sagen lassen. Also ich war immer einer, der seinen Weg dann selbst gegangen ist und natürlich auch da schon Fehler gemacht hat.
Wie war das dann? Das ist ja interessant und die Frage bekommst du ja oft. Damals als Spieler, was war die Motivation von dir, aber auch von deinen Mitspielern? Jetzt, wenn man es vergleicht mit heute, ne, das ist ja von Fame, Social Media, Bekanntheit über natürlich gutes Gehalt. Man geht lässig weg, man wird erkannt, man geht durch die Stadt und hat eine Fanbase. Was war damals so? Was waren damals die Beweggründe in den 80ern, in den 70ern, Profifußballer zu werden? War es nur der Fußball? Das Geld war es wahrscheinlich jetzt im Vergleich nicht wirklich. Was jetzt im Vergleich?
Ich bin sehr in guten Verhältnissen aufgewachsen. Meine Großmutter hat einen Beerbungsbetrieb geschaffen und das habe ich dann erlebt. Aber für mich war es einfach die Freude und der Spaß am Fußball. Das war einfach das Schönste. Ich habe keine 6 Stunden am Tag Fußball spielen. Das war Wahnsinn und auch Freude gehabt dabei. Und für mich war es so, das Geld ist eigentlich nebensächlich gewesen, es war dann die Wertschätzung. Aber im Endeffekt war es einfach diese Kameradschaft da, diese Freude, wenn ich denke, also mit den Mitspielern, es war wirklich eine lustige Zeit. Und wenn man dann in den Profibereich gekommen ist, da hat man dann schon gelernt. Nicht? Man hat eigentlich als Junge, da gibt es Hierarchien gegeben, damals, die waren extrem. Eines meiner Vorbilder, der aber auch sehr, sehr streng war mit mir, der war der Kolesnik Walter. Das ist für mich eigentlich der Jahrhundertfußballer. Das GRK, unglaublicher Spieler, auch sehr lang Fußball gespielt und ein richtiger Roter, muss man sagen. Der ist so, sage ich mal, Kolesnik, GRK, so wie Krankl, Rapid. Muss ich ehrlich sagen, die Älteren können sich an den erinnern, der war wirklich unglaublich. Der hat keinen überall hin und ist beim GRK geblieben und das waren so Vorbilder für mich. Und das muss ich dazu sagen, also auch mit dem GRK Cupsieger geworden als Spieler und muss dazu sagen, das waren schon Momente, die als junger Mensch schon sehr, sehr, sage ich mal, positiv beeinflusst
haben. Aber ihr wart ja wilde Hunde. Also im Vergleich zu heute, nicht, da ist man ja Social Media überwacht, jeder hat seinen Berater, hat seinen Manager, da ist man sehr bedacht nach außen, wie man auftritt. Ich habe ja nur dritte Halbzeit gefeiert, oder? Oder wie war was ist da wirklich passiert?
Ich habe eigentlich mein Leben lang gefeiert als Trainer.
Was habt ihr gemacht jetzt im Vergleich zu heute? Jetzt dürfen sie ein bisschen weggehen. Wenn
wir waren eigentlich im Prinzip ungezwungener. Und auch die Trainer. Es hat gegeben damals, glaube ich, 10, 15 Trainer, die sich unter anderem immer vor die Vereine zugeschoben haben. Das hat sogar Trainerausbildung gegeben. Also wir waren ja, es war ja Vogelwild im Wald, wie du sagst. Und was noch wichtig war, Fußball war wirklich, sage ich mal, zu 60-70% war wirklich die Freude. Und weil du vom Geld redest, für die Profifußballer, wenn wir jetzt sagen Profifußballer, das waren keine Profifußballer. Beim GRK gespielt, da waren, glaube ich, 2, 3 Profis. Der Rest war so, beim GRK sind sie alle ins Land gekommen und haben einen Job gekriegt und du hast dir keine Wohnung ersparen. Das war mal das, was im Normalfußballer war, Profifußballer. Die Großen, die 78er-Generation, Brunner, Betze, Prohaska, Krankl, die natürlich auch Kategorie weiter waren, die haben sich schon Geld schaffen können. Aber der normale Profifußballer war froh, wenn er einen guten Job gekriegt hat, beziehungsweise wenn er dann nebenbei studieren hat können und dann irgendwo als Lehrer oder sonst angefangen hat, in Verbindung mit dem Fußball. Aber es war einfach alles nicht so steril. Es war fehlerbehaftet, aber die Fehler sind nicht immer aufgezeigt worden. Wir sind ja in Wahrheit heute eine Vernaderergesellschaft. Das Schönste ist, wenn man Negatives über einen anderen berichten kann. Und das ist etwas, was damals nicht so der Fall war. Es war die Generation, meine Eltern oder auch diese Generation, von meinen Eltern hat sich ja was schaffen müssen. Die haben nach dem Krieg, wir haben das Glück gehabt, nie in einen Krieg zu kommen, zu gelangen und haben das natürlich, wir sind dann in diese Zeit gekommen, wo man alles aufgebaut hat und über alles glücklich war. Du warst glücklich, wenn du da ein Eis gekriegt hast. Ich kann mir, wenn die Großmutter ein Eis gebracht hat, wo sie mit dem Kübel gekommen ist und das uns aufgeteilt hat, war das Glück. Mhm. Ich bin auch aufgewachsen, also meine Großmutter hat eine Pension gehabt, war selber Ausländerin aus Slowenien. Und da waren bei uns 100 Gastarbeiter, die dann auch zum Teil gelebt haben. Nicht? Das habe ich miterlebt. Aber ich habe zum Beispiel, was ich da in Freude erlebt habe, wie die umgehen haben können mit der Arbeit und dann, wenn sie gefeiert haben, das war Lebensfreude pur. Und das hat sich bei mir immer durchgesetzt. Für mich war eine dritte Halbzeit nicht, ich muss jetzt da länger aufbleiben, sondern das war Spaß. Mhm. Immer Humor ist eines der wichtigsten Dinge, die es in meinem Leben gibt.
Und ihr habt es auch geschafft, ohne persönlichen Mentaltrainer, Physiotrainer, Ernährungsberater. Das ist alles gegangen damals irgendwie, ne?
Wir sind genau dort. Natürlich ist es so, dass heute, sage ich, wenn ich die Medizin anspreche, ich würde nicht mehr leben, wenn ich damals 20 Jahre vorher gelebt hätte, wäre ich sehr rasch von der Welt gegangen. Aber es ist so, für mich wird oft sehr vieles kompliziert. Zu kompliziert. Ja. Und Fußball ist deswegen so eine wunderbare Sportart, weil sie eigentlich immer sehr einfach zu verstehen war und einfach zu lernen. Es hat Abseits gegeben, es hat die Zweikampf halt. Heute muss ich sagen, mit dem VAR, das ist ja die schlimmste Erfindung in Wahrheit, weil wenn du dich freust und dann musst warten 3-4 Minuten, dass du freien kannst, das ist ja geisteskrank zum Teil. Nicht? Und was da an man hat bei den VAR-Entscheidungen, hat man glaubt, man kann etwas verbessern für den Schiedsrichter. In Wahrheit ist es schlechter geworden. Wenn ich heute sehe, diese Abseitsgeschichte, wo der 3 Meter im Abseits steht und der Linienrichter ist 10 Meter weg und sieht es und läuft weiter, bis er wartet, dass er vom VAR kriegt, es ist Abseits, ist ja Wahnsinn. Oder? Man muss sagen, es wird so viel sterilisiert und so viel kompliziert. Und ich glaube, dass das dem Fußball sehr schadet und auch dieser Natürlichkeit. Ja. Und dann kommen ja noch mehr Emotionen bei den Fans, das muss man auch sagen, die ja auch warten, die sind ja dann unter Druck. Mhm. Und das, wenn du heute unter Druck kommst, dann wirst du zum Teil auch negativ emotional. Und das finde ich ganz, ganz schlecht.
Jetzt machen wir einen kurzen Sprung weg von der aktiven Fußballerkarriere hin zum Trainergeschäft. Und da sind wir dann ja relativ rasch im Jahr 2000. Ja? Also ein wichtiger Moment für viele Menschen, für dich auch. Ne? Viele hoffen, dass der Moment wiederkommt. Aber wie würdest du diese...
Danke für die Anspielung,
das ist eine Freude. Da kommen wir später noch drauf. Wie würdest du diese 1,5 Jahre, das war ja sehr konzentriert, also da ist ja viel passiert und es waren ja nur 1,5 Jahre. Und dann war es vorbei. Wie hast du die 1,5 Jahre erlebt?
Ich möchte einmal vorgreifen, ich bin mit 14 zum GRK erst, also mit 14 erst in Vereinsfußball gekommen, vorher nur auf den 2 Fußballplätzen des Seminars. Das war der Hauptgrund, warum ich dort hingekommen bin. Der liebe Herrgott war an zweiter Stelle. Und da habe ich das erlebt. Und ich muss dazu sagen, für mich war so, der GRK war in Wahrheit auch von klein weg wie eine Familie. Du bist dort aufgewachsen und ich war ja insgesamt von 72 bis 82 war ich beim GRK. In jeglicher Situation als Spieler. Und dann bin ich wieder zurückgekommen, 94, das wird jetzt später, der sicher für mich einer der besten Funktionäre in seiner Zeit war, sicher polarisierend worden, aber top. GRK hat sehr viele Erfolge gehabt, muss ich sagen, mit ihm. Muss man schon sagen, beim GRK bin ich dann 94 eingestiegen, in jeglicher Funktion fast habe ich gearbeitet. Ich war Jugendchef, ich war Amateurtrainer, ich habe gehabt, also alles, was möglich war, Co-Trainer beim GRK, nebenbei noch die Schülerliga betreut und als Deutschlehrer gearbeitet in der Sportabschule, also das war einmal heavy. Mhm. Aber es hat mir einfach taugt. Die Familie hat mitgespielt, muss man auch sagen. Der Hahn war so, weil ich ja ein sehr, sehr schwieriger Spieler war, das muss ich ja heute gestehen, ich war ja unglaublich zum Teil, also der Spieler Gregoritsch hat es beim Trainer Gregoritsch sehr schwer gehabt, weil ich war ja auch nicht der Disziplinierteste. Aber ich habe das gelernt und einer meiner Beweggründe war, ich wollte immer Trainer werden, aber mehr im Jugendbereich, weil ich einfach die Fehler bei den Spielern, diesen Jungen, einfach aufzeigen wollte und ihnen sagen wollte, wie es mir gegangen ist. Und ich habe nie geglaubt, dass ich Profitrainer werde, nie. Ich habe einen super Job gehabt in der Schule, bin in der Sportabschule gewesen, top, sehr lange und habe wirklich schöne Zeiten gehabt. Und als Fußball war für mich so maximal Landesliga, Regionalliga-Trainer. Und dann habe ich das übernommen und die Amateurmannschaft, das hat gut funktioniert. Ich habe gemerkt, dass ich das kann, auch mit Profis gut zurechtgekommen bin. War dann Co-Trainer, das hat auch gepasst, habe ich gesehen. Sehr viel von Augenthaler Klaus, der wirklich eine Persönlichkeit war, Weltmeister. Und habe, muss ich dazu sagen, für mich dann entschieden, eigentlich, wenn ich die Chance kriege, ich kann immer wieder zum Lehrerberuf zurück, das würde mich irgendwie reizen. Dann kriege ich die Chance, bin dann noch zwei Monaten Cupsieger geworden und eines möchte ich sagen, und vor allem die Leute, die das ja auch miterlebt haben als Fans, wenn der GRK damals nicht international geworden wäre, wären 50% der Spieler verkauft worden, weil das Geld nicht da war. Der Rudi Roth hat natürlich dementsprechend auch geholfen, aber es hat ja auch einen gewissen, sage ich mal, Boden nicht, was man macht. Und da war es so, ich habe den Auftrag gekriegt, ja, die Mannschaft zu führen, die waren damals Achter, sehr gute Mannschaft mit Igor Barmelsch, mit Martin Amhauser, Konsorten, also wirklich Ramosch, die dann nach Brunmeier, muss ich auch sagen, die waren nicht leicht zu führen, weil die alles Individualitäten waren, nicht? Also individuelle Spieler, die etwas gehabt haben und die, das war keine Mannschaft in dem Sinn mehr. Und dann habe ich die hingeführt zum Cupsieg und habe zu meiner Frau gesagt, bevor ich das Amt angegangen bin, zweimal vorher, pass auf, das wird dauern ein Jahr, zwei Jahre, dann bin ich weg und dann komme ich wieder retour und werde wieder in der Schule anfangen und werde dort meinen Job machen und nebenbei Amateurtrainer sein. Mittlerweile waren es 25 Jahre in verschiedenen Positionen, wobei das Nationalteam eine Sensation war, 12 Jahre mit den besten Spielern zu arbeiten. Und da muss ich sagen, habe ich sehr viel gelernt und trotzdem muss ich sagen, war für mich immer eins wichtig, ich war immer unabhängig von Fußball. Mhm. So wie viele Trainer heute alles riskieren, Jobs aufgeben, aufhören im Brotberuf und glauben ja, sie werden die großen Trainer. Und ich muss Ihnen sagen, das hat alles immer so Schwierigkeiten, weil ja auch mehr Geld im Spiel ist, Sponsoren reden mit, auch die Funktionäre. Und darum muss ich sagen, es ist heute so schwer geworden. Mittlerweile, jetzt kapiere ich es ja noch zwei Jahre, mehr oder weniger oder eineinhalb Jahre habe ich jetzt nichts getan und schauen wir das natürlich noch immer an. Ich habe das ja nie gemerkt, du bist in einem Tunnel drin, du bist in einer kompletten Blase. Du verdienst zwar Geld, du hast Erfolge, du bist bekannt, aber zum Teil der Bekanntheitsgrad geht das so, dass du fast gar nicht mehr auf die Straßen gehen kannst, wenn es am Abend nicht auf die Straßen gehst und es sehen dir ein paar Sturmanhänger, kann da passieren, dass zu einer klarkommt. Jetzt sage ich jetzt einmal ein Beispiel. Und das sind Dinge, die natürlich nicht passen mehr, muss man auch sagen. Und vor allem, wenn man hört auf die Spieler feiern, dann nehmen sie in einem Disco oder was, nehmen sie extra Räume, dass sie Ruhe haben. Da muss man nachdenken, was sich da alles entwickelt hat. Das ist zum Teil bodenlos. Und darum muss ich sagen, die Zeit, die ich als Trainer verbracht habe, hat mich sehr geformt, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube sogar, dass mir jetzt auch Spaß machen würde, wenn es richtig passen würde. Aber im Endeffekt ist es so, es wird immer schwieriger, weil nämlich die Anforderungen zu hoch sind. Es ist zu viel Geld im Spiel, es ist ein Irrsinn für einen Spieler, über 100 Millionen zu bezahlen, das ist Monopoly, das ist kein Mensch auf der Welt wert. Und trotzdem sagst, diese Spieler, wenn es das ist, jetzt beispielsweise die Champions League, du glaubst, du bist auf einem anderen Stern. Ich war Bayern München gegen Real Madrid live von meinen Söhnen eingeladen, das war ein anderer Stern. Du hast dort ein Tempo gehabt, eine Technik, eine Emotion im Stadion. Und das sage ich, das ist dieser Moment. Aber auf Sicht, wenn ich denke, wie wir damals auch Fußball gespielt haben oder wie es begonnen hat, meine Karriere als Trainer, du hast 3, 4 Mitarbeiter gehabt. Am Schluss habe ich gehabt 17 Leute beim Nationalteam extra als Staff. Ich habe 2 Mannschaften müssen führen. Und das ist halt schon sehr, sehr schwierig. Und ich glaube auch, viele Trainer, Hasenhüttl, Ralf ist zum Beispiel von mir ein richtiger Sportfreund, der gesagt hat, ich habe die Premier League erlebt, Woche für Woche, unter der Woche 3-mal Interviews, Termine und immer wieder. Die sagen, die hören dann früher auf, weil sie es einfach von der Energie nicht mehr so schaffen.
Jetzt bist du da extrem elegant in der Richtung Real Madrid abgedriftet. Wir müssen zu dem Kern zurück und zu dieser einen Wunde. Und wir müssen das aufklären, weil es belastet ganz viele Menschen. Jetzt ist der Gregoritsch da. Ne, nach ein paar Monaten wird er Cupsieger, Supercupsieger, UEFA-Quali. kein normaler Verein würde den Gregoritsch gehen lassen. Also das riecht ja nach einer Intrige. Also was ist da wirklich passiert damals? Das gibt's ja nicht.
Und das Problem war, dass die Spieler dann, manche Spieler haben geglaubt, dass sie, da habe ich sehr viel gelernt, ich habe bei jedem Verein gelernt, muss ich sagen. Damals war es so, dass die Spieler oder manche Spieler geglaubt haben, sie haben den Erfolg zu verantworten und nicht der Trainer, weil das ist ja Jungspatz. Dann sind natürlich Dinge passiert, wo dann natürlich manche Spieler den Kontakt gesucht haben zu den Funktionären und gesagt haben, wir würden noch mehr erreichen, wenn der Gregoritsch nicht mehr wäre, weil wir brauchen einen routinierten Trainer. Das war eine miese Sache, muss ich sagen. Aber ich habe daraus gelernt, ich weiß, sicher selber Fehler gemacht, weil ich bin dann auch zum Teil zu emotional geworden bin. Manchmal auch, muss ich ganz offen sagen, heute im Nachhinein, ich habe es damals so nicht empfunden, schon auch beleidigend gewesen, also zu persönlich mit manchen Spielern, muss ich auch sagen. Das war ja. Aber im Endeffekt war es so, dass der GRK, der eigentlich in der Scheiße war, durch mich und durch meinen Mitarbeiterstab, da muss ich sagen, also auch die Assistenztrainer, die gehabt haben, hervorragende Leute, das haben wir es geschafft, dass wir in die Spur gekommen sind. Wir waren dann international, Europacup. Und ich muss sagen, dass wir dann ganz einfach auch durch Einfluss vieler Leute von draußen, die beim GRK was zum Reden kommen, einfach gesagt hat, ja, der Gregoritsch passt nicht mehr, weil er ist zu jung und er ist unroutiniert, der muss viel lernen und er kann es werden. Was ich noch betonen möchte, und das freut mich, habe ich dann ein Ehrenleiberl gekriegt vom Präsidenten, vom Rudi Roth, einmal am Tennisplatz überreicht. Ich habe ja mit Mattersburg damals im vorletzten Spiel Austria Wien 4-1 geschlagen. Dadurch hat das Unentschieden gegen Pasching gereicht für den GRK und sie waren Meister. Wenn die Austria gewonnen hätte, dann wäre ein Endspiel gewesen, Admira gegen GRK. Und da weiß ich, was der Straunach alles gemacht hat, dass die Admira gewinnt, also jetzt vom finanziellen Anreiz. Und ich glaube ganz einfach, das hat mir imponiert, dass ich da auch helfen habe können. Aber das, ich sage jetzt ganz kurz, das Vertrauen zum Werner Gregoritsch als Trainer und als Person hat damals nicht mehr gepasst und nicht gereicht. Und das war für mich, jedem Trainer kann ich sagen, wenn der das spürt, muss er seinen Job machen und sagen, wenn es aus ist, ist es aus.
Für mich klingt es nach der größten historischen Fehlentscheidung des Vereins. Aber gut, es ist damals okay. Passiert und wie so oft hast du ja, könnte man ja sagen, warst du der heimliche Meistermacher. Schachner hat dann geerbt, aber du hast ja die Mannschaft vorbereitet, gleich wie der heutige WM-Kader, der ging ja bis auf zwei Ausnahmen durch deine Schule, durch deine Hände. Also es steckt ja ganz, ganz schön viel Gregoritsch-Fußball in den auch aktuellen Erfolgsgeschichten, das darf man nicht vergessen. Ne?
Das imponiert mir extrem, weil ich immer gesagt habe, diese Mannschaft ist gut und ich muss auch etwas sagen, ich bin ja der erste und einzige Trainer bis jetzt, der mit unter 21 bei einer Europameisterschaft war in 50 Jahren oder mehr. Und das haben wir erreicht, eben ein Großteil dieser Spieler. Und da muss ich etwas sagen, wenn ich zum Nationalteam komme, ist das eine Freude, weil ich habe immer das Gefühl, das sind meine Söhne. Das ist meine Sportsöhne. Ich habe gesagt, Burschen, wir müssen Familie sein, schon in unter 21. Und die Spieler haben sich ja, oder viele kennen sich ja von klein weg, von der U12, U14. Ja. Und viele Spieler, sage ich zum Beispiel, der Sabitzer, Marcel und der Michi haben bei mir in meinem Garten gespielt mit 8, 9 Jahren, das muss man sich vorstellen, sind jetzt im Nationalteam zusammen und auch viele andere. Und wenn ich sage, diese Burschen, wenn sie mich sehen, geben mir so ein gutes Gefühl, dass ich mir denke, viel kannst du nicht falsch gemacht haben. Auch in der Behandlung der Spieler, da habe ich schon auch sehr profitiert, weil das wirklich Top-Leute sind, also charakterlich auch. Das sind so geerdete Menschen. Die haben natürlich, verdienen viel, aber die sind so geerdet, dieses Nationalteam, dass ich glaube, dass diese Mannschaft etwas ganz Besonderes erreichen kann, weil die Spieler, die älter sind, wahrscheinlich das letzte Mal im Rampenlicht stehen und die Spieler, die noch Jahre vor sich haben, sicher einen weiteren historischen Höhepunkt schaffen können.
Vielleicht noch ein paar aktuelle Themen. Dass Arnautović nicht zu Rapid gekommen ist, findest du schade, oder?
Ich habe den Arnautović kennengelernt, eben auch durch den Michi. Ich muss sagen, ein ganz feiner, lässiger Bursch. Einer, der natürlich verdient hat ohne Ende, der aber in Wahrheit, der ist gläubiger, muss man sagen. Der, den, wenn man den besser kennt, ist das ein super Bursch, also in der Mannschaft, das kann ich auch sagen. Sehr, sehr beliebt. Also er ist wirklich ein Meinungsmacher mit seiner Art. Er ist ein ganz eigener Typ. Aber für mich Du hast mir eigentlich leid, dass ich den nicht gehabt habe in jungen Jahren, weil der, das wäre einer gewesen, der hätte schon, glaube ich, auch recht gut
zu mir. Der hat ja mega Talent, ne? Ja, das ist, aber man hat halt oft das Gefühl, er ist zu sehr Johnny Lässig. Wenn der beides hätte, wäre er noch mehr.
Aber das hat ihn ausgemacht, ja, dass er diese Lockerheit, die er hat, gepaart. Ich sage es noch einmal. Eine Erkenntnis war es ja, im Prinzip, es gibt ja Statistiken, wo 30% der Großen oder der Talente wirklich etwas geschafft haben. Der Rest haben sich alle, also 3 von 10, 7 haben sich durch Arbeit und durch richtige, wenn ich denke, Conny Leimer, Schlager, Xaver, das ist ein Wahnsinn, muss ich sagen. Wene Philipp, da haben sie mich mal gefragt, ob ich die Mutter besser kenne, weil der bei mir immer spielt. Ne? Das ist ja unglaublich. Und schau, was der für Karriere hat und Stammspieler, das taugt mir. Mhm. Und ich muss sagen, das sind die Leute, die sich erworben haben. Und natürlich haben sie Talent gehabt, außergewöhnlich. Baumgartner habe ich mit 17 als erstes einmal gesehen und habe gesagt, bei einem Lehrgang habe ich gesagt, Baume, bin hingegangen und gesagt, du wirst nicht mehr lange da spielen, du bist auch nicht mehr in der U19, du bist bald bei mir in der 21 dabei und so war es. Mhm. Und darum muss ich sagen, ich glaube ganz einfach, dass das Talent heute ganz, ganz wichtig ist, oder das Wichtigste ist natürlich vom Fußball, aber was Minimum gleich ist, ist die Schnelligkeit. Ja. Wenn mein Sohn, jetzt will ich nicht überheblich sein, meine Schnelligkeit hätte man keine Sorgen, um wo der kickt, in welcher Liga, was für Fußballer, und da bin ich überzeugt, dass der bei Real Madrid spielen könnte und Barcelona. Das ist meine persönliche Meinung von seiner Fußballintelligenz und von seiner Technik. Aber ich muss dazu sagen, du hast heute so viele Dinge, die du haben musst für einen Profi. Weil wir reden jetzt von nicht einmal 10%, die Fußball spielen, die dann ganz nach oben kommen. Das vergisst man immer, wenn man mit dir zu tun hat. Aber entscheidend ist ganz sicher Talent, Konstitution, auch körperlich, es wird die Schnelligkeit, diese athletischen Voraussetzungen, und was das Wichtigste ist, ist die Mentalität. Mhm. Wenn du nicht gewinnen willst, wenn du nicht eigener bist, was das anbelangt, dass du, wenn bei mir ein Spieler nicht zerstört war oder zornig, wenn er verloren hat, dann war es für mich aus. Wenn die noch gesungen haben, wenn sie verloren haben, vielleicht nicht, oder Spaß gehabt, gelacht haben, dann hat es bei mir gefunkt. Mhm. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat es dann bei mir gefunkt, wenn es jetzt geht um ein Entscheid, also um ein Wettbewerbsspiel, beim Freundschaftsspiel habe ich auch Wert gelegt drauf, aber prinzipiell, wenn das der Fall ist, dann hast du für den Fußball nicht die Qualität im Kopf, etwas zu werden.
Okay. Jetzt hast du vorher gesagt, okay, es wird alles ein bisschen komplizierter, VAR, es gibt jetzt in Österreich Meistergruppen, Quali-Gruppen, es gibt Punkteteilungen, das ganze Pipapo. Wenn du auf das Niveau schaust, jetzt hat man, auch aktuell gibt es viele Stimmen, die sagen, wenn du das Gefühl hast, dass jeder zu jeder Zeit gegen jeden gewinnen oder verlieren kann, ist das zwar spannend, aber echt zart zum Anschauen teilweise. Wie nimmst du das wahr? Nicht letzte Runde wird entschieden, wer wird Meister, wer steigt ab. Jetzt ist es so ausgegangen, wie es ausgegangen ist, aber wie beurteilst du das Niveau von heute?
In der österreichischen das Niveau in der österreichischen Liga ist einmal so, dass man sich einmal ganz klar werden muss, es gibt die 5 Fußballnationen, diese Fußball Ligen, die unglaublich sind und erstrebenswert sind. Mein Sohn hat das Glück, dass er 13 Jahre Deutsch spielt. Das ist auch sensationell, muss ich sagen, in Deutschland. Aber wir sind ein Fußballentwicklungsland. Das heißt also, man muss auch sagen, momentan sind über 80 Spieler in der ersten und zweiten Liga Deutschlands. Sind Spieler im Ausland, in England, überall in Spanien. Affengrube ist ein Beispiel. Das Beispiel auch für mich ein Beispiel, der hat sich alles erarbeitet. Sensationell, muss ich wirklich sagen. Und dann muss ich sagen, wenn du Österreich siehst, ist ja doch selbstverständlich auch, was die ausländischen Spieler anbelangt. Salzburg hat einfach nicht mehr die Möglichkeit, so einen Spieler wie den Haaland zu holen oder Szoboszlai, weil die ganz einfach schon von anderen Vereinen und vor allem von Vereinen, die nehmen das jetzt wahr, dass du mit denen viel Geld verdienen kannst, in den Fußballländern gescoutet werden. Und da leidet natürlich jedes Fußballentwicklungsland, wenn die Besten schon abgeworben werden. Salzburg hat es geschafft, dass die alle geblieben sind, weil sie auch finanziell mithalten haben können. Aber das verändert sich jetzt auch. Das verändert sich ganz einfach. Und dadurch ist die Liga natürlich jetzt nicht diese großartige Liga, aber da verdienst du ja im Prinzip, ich sage jetzt einmal, wir reden einmal von den großen Nationen. Wenn du heute in Österreich, gibt es Mannschaften, wo der Spieler vielleicht 3.000 Euro oder 4.000 Euro brutto verdient im Monat. Und das ist Profi. und als Spieler das studieren und in der zweiten Liga spielen, kriegen 2000 Euro brutto, das weiß ich, 2500, und wird verboten, dass sie nicht studieren, weil sie Profi sein müssen. Das muss man auch mal nachdenken, oder? Und das ist etwas, die Situation, die wir haben, ist die, dass der Fußball irgendwo immer spannend bleiben muss oder soll und man von den Zuschauern abhängig ist. Und wenn ich sehe, dass dann natürlich in der letzten Runde der österreichischen Liga natürlich dann die Stadien fast voll sind, weil es um so viel geht, muss ich sagen, es hat den wirtschaftlichen Effekt, der ja der wichtigste ist, erreicht. Fußball ist selbst, muss ich sagen, ganz wichtig ist es, finde ich auch sehr gut und vor allem gerecht, wenn diese Punkteteilung aufhört. Das heißt, jeder muss seine Punkte mitnehmen, das ist korrekt. Und das Zweite ist, was ich sagen muss, man hat natürlich schon das Gefühl, wenn diese Playoff nicht wäre, dass viele Vereine und viele Trainer gerade durch diesen Jugendwahn, möchte ich unter Anführungszeichen sagen, fördern, dass diese dann junge Spieler oder Spieler, die dann die Möglichkeit haben zu spielen, ohne diesen großen Druck, der entsteht, wenn du ein Spiel verlierst, bist du weg. Oder hast schlechte Vorzeichen. Und da muss ich sagen, das wäre sicher besser. Aber Geld macht die Musik und Geld ist eben in den Fußballländern, und da muss man akzeptieren, diese Schere, weil international das große Geld wartet, diese Schere geht sehr weit auseinander, und da muss man natürlich schon auch ganz realistisch bleiben.
Wunderbar, mit Blick auf die Uhr, lieber Werner, danke für die Zeit, für die Einblicke, für die Offenheit. Sag niemals nie, die Hoffnung stirbt zuletzt, und es gibt ja Stimmen, die sich lautstark dafür groß machen, dass der Werner Gregoritsch den zweiten Meistertitel holt. Wie gesagt, du bist topfit. Ich glaube, der Weg wäre geebnet. Wir hoffen das Beste. Neue Saison, neues Glück. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein, lieber Werner. Und
ich möchte etwas sagen. Ja. Ich möchte dem GRK da öffentlich gratulieren. Das letzte Spiel war sensationell gegen Blau-Weiß Linz. Das muss man so drüber bringen. Du hast nach dem Tor nie mehr das Gefühl gehabt, dass der Blau-Weiß Linz das Spiel umdrehen kann. Und das freut mich sehr. Und da muss ich sagen, sind ja sehr viele Leute beteiligt, auch der Feldhofer Ferl war ja von mir in meiner Zeit, war ich sein Mentor, ein Student, Standfest Jochen, und die Leute Stefan Abe, und ich muss wirklich sagen, muss gratulieren. Man muss so eine Leistung bringen, und dadurch sage ich, freue mich sehr. Ich war sehr nervös, weil du bist ja überall konfrontiert als Roter. Mhm. Damit muss ich schon sagen, ich glaube, dass momentan nicht der bestaunt wird, dass jetzt der Gregoritsch da jetzt den GRK-Trainer macht. Aber natürlich muss man sagen, es ist eine Ehre für mich, wenn man natürlich immer wieder dann auch im Gespräch ist. Aber ganz offen muss man sagen, realistisch, es war eine Top-Leistung, was ich jetzt geschafft habe.
Ja, aber du weißt das ja, wie keiner sonst, im Fußball geht es ganz schnell oft. Das heißt, wie gesagt, die Hoffnung bleibt. Vielen Dank fürs Dabeisein beim Podcast und bis zum nächsten Mal.
Danke, hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe,
wir sehen uns
dann wieder.
Definitiv. Tschüss, Papa.
Danke, tschüss.